Kantinengeplauder. Heute reife Damen oder warum Brecht einem jungen Mädchen eine Theaterprobe versaute. Und damit ganz herzlich willkommen zum Kantinengeplauder. Wir sind wieder da. Es geht weiter mit unserem Podcast der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Ich bin Fabian Ranglack und auch in dieser Staffel Ihr Gastgeber. Heute zu Gast, was kann man sagen, sie steht seit über 50 Jahren auf der Bühne. Sie ist eine große Sängerin, eine Schauspielerin und wenn man ihre Karriere verfolgt hat, wird darin keine große Partie ausgelassen. Operette, Musical und Schauspiel runden ihr Repertoire ab. Und ich hatte schon die Ehre, mit ihr in Rostock zusammenzuarbeiten, als Schauspieler und als Regisseur. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir uns in dieser Konstellation an den Uckermärkischen Bühnen wiederfinden. Denn mein heutiger Gast ist Gabriele Schwabe. Standing Ovations bitte. Herzlich willkommen zum Kantinengeplauder. Hallo Gabi.
Ja, hallo.
Du bist jetzt als Gast in Schwedt engagiert. Was für ein riesen Zufall.
Ja, das ist ein großer Zufall. Da hat mich der Lars Franke angerufen und der kannte mich aus einer anderen Produktion und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil man in meinem Alter eigentlich nicht unbedingt immer zu irgendwelche Rollenangebote bekommt.
Und woher kanntest du Lars?
Von Rostock, vom Weißen Rössel. Da habe ich eine kleine Rolle gespielt, aber die hat ihm anscheinend gefallen.
Und dann hat er sich erinnert an dich. Mensch, habe ich doch gesehen am Volkstheater. Ja. Ich brauche unbedingt noch eine reife Dame.
Genau, da hat er gleich an mich gedacht, hat er mir gesagt.
Ja.
Und ja, nun bin ich Schrumps in Schwedt.
Es geht nämlich um die Produktion Reife Damen. Da steckst du gerade mittendrin in der Arbeit. Das ist ein Musical von Florian Stranek und Sebastian Brandt. Das ist sogar eine Uraufführung, die hier am Schwedter Theater stattfinden wird. Und Gabi, ich gehe gleich mal in die Vollen.
Ja, gut.
Indem ich eine Liedzeile zitiere, die deiner Rolle zugeschrieben wird. Einmal vulgär, das ist doch nicht schwer, mal aus der Reihe getanzt, ja, sei mal pervers, einmal pervers, lebe, solange du's noch kannst.
Ja.
Das singt deine Figuren.
Naja, das singen wir alle drei.
Ich möchte bloß einfach erstmal wissen, was zum Henker probiert ihr denn da? Sei mal pervers, sei mal vulgär, was zum Henker ist das für ein Stück?
Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht so pervers, gar nicht. Es sind drei alte Frauen und die eine, also ich, meine Rolle, die erfährt, dass ihr gerade verstorbener Mann fürchterliche Schulden gemacht hat durch Wetten. Mhm. Und wir irgendwie, meine Freundin, wollen mir auch helfen, Geld ranzuschaffen. Und irgendjemand ruft an, eine Art Lustmolch, ein erotisches Gespräch führen möchte. Und ich bin natürlich entsetzt. Und da kommt eben die eine von diesen reifen Damen auf die Idee, das könnten wir doch machen, wir alten Frauen, einfach einen Sex-Hotline einrichten. Und da kommt dann irgendwann dieses Lied mit seinem Pervers.
Ist dir das auch schon mal passiert?
Ja, so ist mir schon öfter passiert, dass ich solche Anrufe bekommen habe.
Wirklich?
Ja, und dann sage ich bloß, sehr komisch und hänge wieder auf.
Also, da klingelt dann das Telefon, man geht zu Hause ran, sagt Hallo.
Ja, und dann hörst du irgendwelches Gestöhnen und irgendwelchen Quatsch. Und dann
sagst aber woher haben die Nummer? Also einfach verwählt?
Die gucken ins Telefonbuch und nehmen irgendeine Nummer.
Wirklich?
Irgendeiner Frau. Ja.
Und dir ist das passiert?
Ja. Das ist mir öfter passiert.
Und dann hast du gesagt, entschuldigen Sie bitte, Sie sind hier,
hier falsch. Ich sah nur sehr komisch und hänge auf.
Und das ist ein Stück mit viel Gesang, es ist ein Musical. Ihr seid zu dritt.
Ja.
Die Ines Venus spielt, die Katharina Klutschner spielt und du, ihr seid zu dritt. Die reifen Damen, worauf kann sich das Publikum freuen?
Na, es ist sehr komisch, auf alle Fälle, das Stück. Aber auch, es kommt auch was mit Liebe vor. Also gerade im Alter, dass da einem nochmal eine Liebe begegnet, übers Telefon. Und das wird dann doch eher anrührend und es wird auch mal ernst. Aber eigentlich im Großen und Ganzen ist es sehr lustig und die Musik ist toll, die ist wunderbar. Mhm. Wir haben ja auch noch eine Band, eine kleine. Mhm. und mit Klavier und Schlagzeug und Posaune. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Macht viel Spaß.
Das wurde in einer Zeitung, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe mich natürlich schlau gemacht über meinen Gast. Eine Zeitung schrieb über dich: Die Liebe zum Theater liegt Gabriele Schwabe einfach im Blut. Wenn du das hörst, wie viel Wahrheit steckt da drin?
Ja, total. Also schon meine Großeltern, also die Eltern meines Vaters, Billy Schwabe, die waren Opernsänger. Mhm. Und mein Vater wäre auch am liebsten Opernsänger geworden, aber die Eltern sind sehr früh gestorben und er war noch ein Junge. Und er hatte zwei Geschwister und die hatten einfach kein Geld. Also konnte er nicht Sänger werden, er konnte auch nicht Schauspieler werden. Er hat nur Unterricht bekommen bei einer alten Schauspielerin, um sprechen zu lernen. Das muss man nämlich auch lernen. Und hat dann aber sofort ein Engagement gehabt und so. Und als ich geboren wurde, hat er gesagt: Ach, wenn dieses Kind doch Opernsängerin werden würde. Und meine Mutter hat gesagt: Du bist verrückt. Aber naja, gut, also eigentlich wollte ich das erst gar nicht, aber ich habe ganz, ganz viel, war ich in der komischen Oper, habe da ganz, ganz viele Opern, also in Berlin, das ist Felsenstein damals gewesen, der das gemacht hat, richtiges gutes Musiktheater, und das hat mich total gepackt und irgendwann wusste ich, ich muss da hoch.
In dem Artikel steht weiter tatsächlich drin, dort an, ich nehme an, das ist das Theater, wovon du gerade gesprochen hast, dort habe sie als Kind viele Stücke gesehen, vor allem ein Tenor und ein Koloraturensopran hätten es ihr damals angetan. Weißt du noch, welches Stück das war?
Ja, das war Hoffmanns Erzählung und das war Hans Nocker. Ich sah auf einmal praktisch nichts mehr ringsrum. Es war alles verschwommen, ich sah bloß noch die Bühne und wie der das spielte und wie der das sang, das war ganz toll. Und das andere war La Traviata und Irmgard Arnold hieß die. Und die hat auch so wahnsinnig toll gespielt. Natürlich hat sie auch sehr gut gesungen, aber mir war es immer wichtig, dass man eben in der Oper nicht bloß dasteht und singt. Also das war sowieso. Und ich habe nachher, ein paar Jahre später, tatsächlich die Traviata gesungen, obwohl das gar nicht mein Fach war.
Also du hast es vorhin angedeutet, es war eigentlich nicht von vornherein klar, dass du ans Theater gehst.
Nee, ich wollte eigentlich malen. Ich wollte malen, ja. Und dann eben hat es mich auf einmal so, in der 11. Klasse, wie das so ist, da hat es mich auf einmal gepackt und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich will Sängerin werden. Und dann haben die gesagt, nee, du, das ist nicht für dich, du bist so schüchtern. Ich war nämlich mal schüchtern. Und dann haben die gesagt, du, da braucht man Ellbogen, da muss man sich durchsetzen können. Und da habe ich gesagt, ja, dann kann ich nicht mehr in die komische Oper gehen. Ja, wenn es so schlimm ist, dann musst du es machen.
Das ist ja ganz witzig, weil auf der einen Seite, wenn man sagt, ich hoffe, dieses Kind wird eines Tages Opernsängerin und dann kommt das Kind an und sagt, ich möchte Sängerin werden und dann kommt plötzlich, nein, da bist du zu schüchtern für.
Ja, naja, weil als Baby, da hat man ja noch nicht gemerkt, dass ich werde schüchtern oder so, aber ich war wirklich, also als Kind und junges Mädchen war ich sehr schüchtern. Also ich habe mich immer, wurde immer geärgert von allen und verhauen und sowas, alles furchtbar.
War ja, und aber die Malerei, hast du die jetzt komplett aufgegeben oder manchmal in einer ruhigen Minute?
Gemalt habe ich gar nicht. Ich habe dann noch Kascheur gelernt. Das ist Theaterkascheur, die machen so Requisiten und sowas, aber auch Kostümplastiken, also eine Kuh zum Beispiel und lauter so eine schöne Sachen. Mhm. Aber das habe ich nicht selber erfunden. Das wäre ein toller Chef. Aber das habe ich daran habe ich gearbeitet und habe auch die Lehre abgeschlossen. Und dann aber eben singen.
Dein Vater, du hast ihn schon angesprochen.
Ja,
mein Vater. Willi Schwabe.
Willi Schwabe.
Lange Jahre am Berliner Ensemble engagiert. Bekannt für viele natürlich durch das DDR-Fernsehen, durch die Rumpelkammer.
Ja.
Ist es von Vorteil gewesen, einen berühmten Vater zu haben oder hatte das auch eher Startschwierigkeiten? Oder?
Nee, das nicht. Nein, gar nicht. Aber erstmal habe ich ihn gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, weil wir sollten auch nicht unbedingt, also als wir Kinder waren, so in diese ganz schweren Stücke gehen, also die haben erstmal zurückhaltend. Aber ich habe dann später eben, als ich Ich habe dann irgendwann Kleindarsteller auch gemacht am BE.
Am BE.
Mhm. Am BE, so ist es. Also bevor ich dann richtig los in die Ferne. Und da habe ich viel zugeguckt und habe mir viel, viel auf den Proben, habe viel gelernt, wie man Dinge macht und so. Also das war schon wichtig, ja.
Er schreibt, habe ich in einem Buch gefunden, das Buch heißt Gefunden, gefunden heißt das Buch nicht, das habe ich in einem Buch gefunden. Und zwar heißt es, Schauspieler erzählen über sich und andere. Und dort ist ein Kapitel, in dem Willi Schwabe über eine Theaterprobe berichtet. Und zwar die Proben zu Jeanne d'Arc.
Genau.
Die Brecht,
ja,
nach einem Hörspiel von Anna Segers für das Berliner Ensemble bearbeitet hatte. Er schreibt, nahm ich einmal meine damals 7-jährige Tochter mit auf die Probe und Brecht erlaubte ihr zuzusehen. Meine Partnerin war Regine Lutz, die in den Volksszenen ein leichtes Mädchen spielte. Ich spielte ihren Zuhälter, den sie in einer Szene zu Ohrfeigen hatte. Diese Ohrfeigenszene wurde an diesem Tag probiert. Und jetzt die Frage. Warum warst du so, wie er schreibt, so enttäuscht von dieser Probe?
Ja, also das war das erste Mal, dass ich überhaupt da mitgenommen wurde und boah, ich glaube, sonst war es auch nie. Und er hat mich vorher, um mich zu warnen und damit ich nicht einen Schreck kriege, dass er eine Ohrfeige kriegt, hat er mir das vorher gesagt. Und ich habe auf diese Ohrfeige gewartet und da war so enttäuscht, als die nicht kam. Weil die Regine Lutz, die hat nur so getan, als ob, und hat aber aufgehört. Und Brecht ist bald wahnsinnig geworden, warum sie nicht zuhaut. Aber ich hätte es auch so gerne gesehen.
Naja, aber ich meine, ich glaube, die, also so also heißt es in dem Text, dass die Regine Lutz ja schon Hemmungen hatte, weil da sitzt die Tochter und
ja,
das kann doch nicht.
Ja, natürlich, ja, deswegen ja. Eben, sie hat auch gesagt, da sitzt doch die Kleine von Willi. Und
welche Erinnerung hast du noch an diesen Tag?
Ach, sonst nicht viele. Also das ist schon ziemlich, möchte ich sagen, im Dunkeln. Also ich kann sehen auch Brecht, das sehe ich, und auch die Szene, aber sonst ist das, ja.
Wie alt warst du, als du als Kleindarstellerin angefangen hast?
Da war ich Anfang 20. War ich Anfang 20. Ich habe da privat studiert. Ich habe nicht an der Hochschule studiert, weil ich da abgelehnt wurde. Und da, deswegen musste ich mir alles so zusammensuchen und musste ja auch irgendwie ein bisschen meine Brötchen verdienen. Und deswegen habe ich Kleindarsteller gemacht, was ja naheliegend war.
Ja.
Und das war auch toll, da konnte ich eben auch richtig spielen.
Wie gehst du damit um, wenn man dich heute auf deinen Vater anspricht? Ist das, ist das okay für dich? Oder?
Ich freue mich. Ja, früher war es natürlich so, dass ich dachte, naja, hallo, ich bin ja auch ich. Mhm. Und, so, naja. Aber inzwischen freue ich mich wahnsinnig darüber, dass immer noch Menschen da sind, die sich an meinen Vater erinnern können und mich immer wieder ansprechen darauf. Ist doch schön.
Es gab ja eine Szene am Haus, am Theater Schwedt,
ja,
wo jemand ankam, ach, das ist doch die Tochter von Willi Schwabe. Was meinst du, Fabian, darf man sie darauf ansprechen? So, das ist ja natürlich eine berechtigte Frage, nicht, dass man sagt, nee, bitte nicht, ich bin selber für mich Künstlerin, möchte nicht immer definiert werden über meinen Vater oder so. Und ich sagte, nein, nein, das kannst du machen.
Ja.
Das kannst du.
Unbedingt.
Das kannst du machen. Da kannst du mir auch einige Geschichten erzählen. Wie er eigentlich ans Berliner Ensemble gekommen ist, das ist eigentlich eine recht schöne Geschichte.
Ja, das war so, dass er einen Brief bekommen hat zu einer Rücksprache und das war noch im Deutschen Theater. Also das Berliner Ensemble konnte zuerst als Gast im Deutschen Theater spielen. So. Und da wurde er von der Weigel, Helene Weigel, der Intendantin und Frau von Brecht, wurde er eingeladen zu einer Unterredung und da hat sich nichts Böses dabei gedacht, kam dahin und sah lauter Kollegen und da wusste er dann gleich, ah, das ist ein Vorsprechen, na prima. Dann ist er in eine Ecke gegangen und hat versucht irgendwie drei Sachen da wieder vorzukramen, um das vorzusprechen und kam dann rein zum Vorsprechen und da saß Erich Engel, der ganz tolle Regisseur, und Herbert Jehring, der ganz wunderbare Theaterkritiker, und die Weigel. Und hat er irgendwie rumgestottert, dass er also das gar nicht wusste und also er nicht so richtig weiß, ob er das jetzt drauf hat. So. Und da hat die Weigel gesagt, wenn es nicht weiter weiß, hörst einfach auf. So war's.
Und es folgte ein Engagement.
Es folgte ein Engagement. Und er war nachher, nachdem die Weigel gestorben war, war er das dienstälteste Mitglied. Mhm. Also es war von 49 bis 90.
Kannst du dich an dein allererstes professionelles Engagement erinnern?
Oh ja, natürlich.
Und das war in
Greifswald.
In Greifswald.
In Greifswald, ja. Ja, naja, da habe ich so mehr oder weniger, da habe ich als erstes, obwohl ich da auch eben Anfang 20 war oder Mitte so ungefähr, habe ich komische Alte gespielt. In Operetten. Weil in meinem Fach, ich bin also eher ein dramatisches Fach, jugendlich dramatisch nennt sich das. Also sowas wie Agathe oder so im Freischütz. Und, das konnte ich noch nicht, das hat man dann noch nicht so. Ist eben Anfänger. Und dann habe ich so eine Sachen gemacht. Aber das habe ich auch sehr gerne gemacht, denn ich spiele gerne komische Sachen.
Und dann ging es nicht direkt weiter nach Rostock,
oder? Nein, dann ging es nach Halberstadt. Und ja, und von da habe ich wahnsinnig viel gesungen, war bloß zwei Spielzeiten da, aber ja, sehr, sehr viel gesungen.
Ja.
Ja. Und dann nach Rostock.
Nach Rostock, da warst du.
Da war ich 34 Jahre.
34 Jahre engagiert, bist mittlerweile Ihren Mitglied des Volkstheaters Rostock. Es stand in einer Rezension, sie ist ein Rostocker Original. Du musst auch lachen.
Ja.
Als Berlinerin.
Ja, naja, ich habe ja nachher, irgendwann hört man ja auf mit dem Singen und mit den jungen Mädchen. Ja. Das ist ja nur Quatsch. Und da habe ich alles andere auch gerne gemacht. Also Theater gespielt, Musical und alles Mögliche. Und eben oft lustige, komische Rollen.
Sie sorgt für schallendes Lachen und Freudentränen in den Augen der Theaterbesucher.
Ah, schön, ja.
Wie hast du die Rostocker Zeit erlebt?
Naja, das war schon schön. Es war auch sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Weil nach der Wende wurde es etwas kompliziert.
Ja.
Also da kamen dann alle möglichen, da wurde ein Intendant nach dem anderen und der hat dann auch gleich einen Regisseur nach dem neu mitgebracht und Dirigenten. Und das war dann so alle ein, zwei Jahre und das ist dann so ein bisschen, und die kennen einen dann auch gar nicht und so. Also das ist nicht so ganz einfach gewesen, aber wir haben es alles überstanden. Und ich habe da auch immer weiter schöne, wunderbare Sachen gespielt.
Mhm. Ich gebe dir ein paar Themen.
Ja, gib mir mal ein Thema.
Und du sagst einfach, was dir dazu einfällt.
Oh.
Haha. Nicht auf meinen Zettel gucken.
Nein, ich gucke.
Berlin.
Ja. Was mir dabei einfällt.
Ist das Thema.
Berlin. Ja, Berlin, das ist einfach. Ich muss sagen, als ich in Rostock war, gut, ich habe das Theater geliebt, aber eigentlich habe ich gelitten, wenn ich nach Berlin gefahren bin, weil das hat mir gefehlt. Also ich liebe Berlin, ich bin da geboren, ich bin da aufgewachsen, habe da gearbeitet und jetzt bin ich wieder zurück in Berlin. Alles gut.
Mozart.
Mozart, ja, Mozart, das ist überhaupt, das kann man gar nicht einordnen, also finde ich. Es gibt ganz tolle Komponisten und großartig, aber Mozart ist einfach oben drüber. Das ist für mich so ein Heiligtum. Das ist wirklich, dieser Mann hat tolle Sachen geschrieben, ja.
Man kann sagen, es ist dein liebster Komponist.
Ja, so kann man es nennen.
Südtirol.
Südtirol, ja, da habe ich ganz viele Ferien gemacht.
Und zwar nicht nur einmal, ne?
Nein, ich war da 16 Mal.
Und immer wieder an der gleichen Ecke, ne?
Und immer wieder an der gleichen Ecke, ja, 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 ganz genau. Nein, es ist wirklich schon ein tolles Land und naja, man hat so das Gefühl, man ist ein bisschen im Paradies. Und ich laufe gerne, ich gehe dann gerne die Berge hoch. Inzwischen ist es ein bisschen, wird es mühselig. Und deswegen werde ich das jetzt wahrscheinlich nicht mehr tun und dann woanders hinfahren.
Und warum immer 16 Mal in dieselbe Ecke? Weiß man, was man da hat?
Ja, da weiß man, was man da hat. Ich bin dann mal einmal, um mal was Neues zu sehen, in einen anderen Ort gefahren. Das war sehr schön schon, aber es war nicht so, dass ich sofort am Berg war. Das war eben in dem Ort, wo ich immer Ferien gemacht habe, da war man sofort, konnte man losgehen. Der Ort war sehr touristisch aufgebaut, sodass man also immer irgendwie nachmittags in ein Café gehen konnte oder noch ein bisschen Läden gucken kann und dann sich auf eine Bank setzt und da liest und so. Und das war in dem anderen nicht. Da hätte man immer erst wohin fahren müssen. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Ort wirklich sehr, sehr gemocht. Und es waren ganz nette Leute. Überhaupt die Südtiroler sind eigentlich alle sehr nett. Mhm. Also haben eine sehr, ja, gute Art.
Hm? Geburtstagsfeiern.
Geburtstagsfeiern, die kommen bei mir eigentlich sozusagen nicht vor. Weil da war ich immer allein. Also das ist ja, ich habe im August Geburtstag. Und entweder waren Schulferien oder es waren Theaterferien. Mal ist es passiert, dass wir Sommerbespielung hatten, also im Sommer gespielt haben. Und da haben meine Kollegen dann mir gratuliert. So, aber sonst...
Also du bist keine große...
Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich verreise da immer nach Südtirol und mache mir einen netten Tag, an dem ich da irgendwie ein bisschen Shopping gucke und dann gehe ich irgendwo ins Café und lasse mir es gut sein.
Männer.
Männer, oh Gott. Du bist ja... Männer, ja. Ich war zweimal verheiratet, so ist es. Mhm. Ja, und einmal mit meinem Kollegen, einem Tenor, der auch sehr gut gespielt hat. Es hat also großen Spaß mit ihm gemacht. Ja, wir haben dann auch mal gespielt in Salome, Herodes und Herodias. Also das ist ein ziemlich böses Paar, aber es hat besonders Spaß gemacht. Ja, und sonst Männer sind freundliche Wesen. Ich mag Männer.
Was würde deine Figur Anna zum Thema Männer sagen, die du in den reifen Damen spielst?
Oh Gott, was sagt sie denn zu den Männern? Ja, naja, die ist erstmal sauer auf ihren Mann, weil der da derart die Schulden gemacht hat. Ja. Nee, sonst würde sie schon gern mal wieder irgendwie... Das wäre schon ganz angenehm.
Ja. Du hast ja vorhin auch angedeutet, das geht auch so ein bisschen in eine Richtung, ob es nochmal doch nochmal die große Liebe, doch nochmal eine Rolle spielt.
Ja, das ist nämlich ganz ulkig. Also die Autoren haben recherchiert bei solchen Frauen, die solche Gespräche führen, also an der Sex-Hotline. Und die haben gesagt, nein, sie rufen auch ganz viele Männer an, die sich einfach nur unterhalten wollen. Mhm. Die irgendwelche Probleme haben und so. Und da ist gar nichts mit Sex. Mhm. Und das muss so ein Anruf sein. Also der hat irgendein Problem und darüber müssen wir uns gefunden haben. Und da ist eine anscheinend Liebe erblüht. Man weiß nicht, ob das bleibt oder so, weil die sich ja noch nie gesehen haben. Aber es ist irgendwo ganz, ganz was Schönes.
Ein Theatererlebnis, das dir immer in Erinnerung bleiben wird.
Nein, das sind eigentlich doch diese ganzen Opern da an der komischen Oper Berlin. Die sind mir alle, also die weiß ich noch ganz genau.
Ja.
Ja, die konnte ich teilweise auch auswendig. Also ich bin da so oft drin gewesen in Ritter Blaubart von Offenbach. Da war ich so oft drin, das konnte ich also mitsingen. Mhm. Und nachher habe ich es auch gesungen. Mhm. Tatsächlich. Ja, nee, also ja... Ja, also natürlich sehe ich ihn dann auch mal jetzt inzwischen in Berlin. Jetzt arbeite ich ja auch nicht mehr so viel, dann gehe ich eben gerne auch ins Theater und sehe da auch sehr schöne Sachen. Also zum Beispiel am Schlossparktheater habe ich wirklich schon gute Sachen gesehen. Mhm. Und ja, auch mal an der Kudammbühne, das war auch, ja, es ist unterschiedlich. Also ich war auch mal im Deutschen Theater und habe da auch eine sehr gute Aufführung gesehen, ja. Nee, also das...
Und du selber musstest ja auch so die ein oder andere waghalsige Sache schon auf der Bühne machen.
Ja, meinst du, wie ich da runtergeklettert bin?
Wir haben mal über Höhe gesprochen und was man alles so machen muss mit Abseilen und mit Flugwerk. Und dann topptest du diese Geschichte, du musstest irgendwie eine Stange...
Ja, musste ich. Also und erstens mal geht es damit los, dass ich fürchterliche Höhenangst immer gehabt habe. Also schon bei 2 Meter Höhe brach ich weinend zusammen und es ging gar nicht. Und dann haben wir das Stück gespielt Aufholz in der Unterwelt von Offenbach und da war ich die öffentliche Meinung und die steigt zusammen mit dem Aufholz in die Hölle ab. Da sind mich schon sämtliche Götter versammelt Und wir müssen da runter und das hatte sich der Bühnenbilder so ausgedacht, dass da eine Stange bis hoch in den Schnürboden ging. Und da mussten wir uns auf die Beleuchterbrücke, das ist also genau über dem Bühnenausschnitt, aber nach hinten eben, stellen und dann an dieser Stange irgendwie runterkommen. Und,
was kann man sagen, wie viele Meter waren das? Also,
dass
wir mal eine Vorstellung
das waren
kriegen.
Sieben Meter.
Also, dass wir mal eine Vorstellung davon kriegen, was eine Beleuchterbrücke.
Wo? 7 Meter und überhaupt nicht gesichert, gar nicht. Ja. Ich musste mich wirklich gut festhalten. Mhm. Und die Regisseurin hat mich gefragt, ob ich das mache. Und da habe ich gesagt, eigentlich nicht, aber auf der Bühne mache ich manches. Und dann habe ich mich überwunden, habe das gemacht. Und tatsächlich seit der Zeit habe ich keine Höhenangst mehr.
Ach, ja. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Ich habe ja auch so wahnsinnige Höhenangst.
Ja, das ist so, wie man eben auch bei Spinnenphobien den Leuten eine Spinne auf die Hand setzt. Das ist das Allerbeste. Ja.
Jetzt bist du in Schwedt.
Jetzt bin ich in Schwedt.
Jetzt bist du in Schwedt und man sagt ja so schön, nach der Premiere ist vor der Premiere. Wie geht's denn weiter?
Da habe ich dann viel zu spielen, zum Beispiel in Rostock, in deinem Stück. Lieber Fabian, was du mir extra auf den Leib geschrieben hast, wie toll.
Ich habe es extra nicht von mir aus angesprochen.
Und ganz wunderbar Regie geführt hast. Das war also wirklich eine Freude. Das hat so viel Spaß gemacht. Und macht mir auch natürlich immer noch Spaß, weiterzuspielen. Und das läuft ja auch noch jede Menge. Und dann sind hier in Schwedt eben mit den Reifen Damen auch viele Vorstellungen. Also ich habe jetzt erstmal wieder zu tun.
Gibt es irgendeine Rolle, die dir noch so unendlich unter den Nägeln brennt, wo du sagst, so, das müsste unbedingt vorbeikommen?
Doch,
dieser Part fehlt mir, ich habe alles gesucht mit dieser Part.
Nein, das ist nicht. Also das ist für mich alles, alles gut, alles vorbei. Aber was ich unbedingt doch gerne mal machen würde, das habe ich schon zweimal gespielt und irgendwie kein Theater will es bringen. Das ist das Feuerwerk von Burckhardt. Das ist dieses Oh mein Papa, das kennt man also, kennen viele. Und das ist irre komisch, dieses Stück. Das ist also eine Komödie mit Musik, kann man sagen.
Oder ist das nicht auch verfilmt worden?
Das ist auch verfilmt worden mit Lili Palmer.
Und Romy Schneider.
Die ist, glaube ich, auch mit drin. Dabei. Ja.
Ah.
Ja, ganz genau. Und da habe ich die dicke Tante Bertha gespielt und die habe ich zweimal gespielt und die würde ich so gern nochmal spielen.
Also wir haben diesen Aufruf jetzt gehört, liebe Intendantinnen und liebe Intendanten.
Ja.
Es geht um Feuerwerk. Vielleicht auch was für die nächste Spielzeit.
Ja.
Das war's. Das war unser nettes kleines Kantinengespräch.
Schön.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Und dir Rede und Antwort gestanden hast.
Sehr gerne.
Das Kantinengeplauder ist wie immer auf unserer Website zu finden, theater-schwedt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Am besten ihr abonniert einfach den Kanal, dann werdet ihr nichts verpassen. Gabi, was machen? Du lachst. Freue mich auf den nächsten Podcast und jetzt bedanke ich mich erstmal und wir gucken jetzt mal, was wir jetzt noch so machen.
Ja, mal gucken.
Was hast du jetzt vor?
Du
bist ja gerade zwischen zwei Proben.
Was macht man zwischen den Proben? Ich glaube, im Moment ausruhen,
noch
einen Kaffee trinken und dann schon wieder in mein Textbuch gucken.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wir sehen uns wieder.
Ja.
Und
sehr schön.
Hört mal wieder rein. Das war's von mir, euer Fabian Rangnack. Und